Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Bis vor 2 Jahren war Bernhard Stengele Theaterdirektor im thüringischen Altenburg. Wir fragen, warum er jetzt aktiv Politik machen will. 80 Tage in der Litfaßsäule. Die Künstlerin Barbara Ungepflegt startet in Wien eine Dauerperformance. In der Dauerschleife bewegt sich die Debatte über das künftige Erinnern am legendären Checkpoint Charlie in Berlin. 5 Jahre lang hat Bernhard Stengele das Landestheater Altenburg in Thüringen geleitet, Schauspieler aus Burkina Faso, aus Griechenland und der Türkei an die Bühne geholt und internationale Gastspieleinladungen erhalten. Das Landestheater hat Preise gewonnen, langfristig aber nicht die Unterstützung bei Kulturpolitikern gefunden, die es braucht, wenn man mehr als eine Saison mit nicht weißen Schauspielern und Nicht-Muttersprachlern im Ensemble in Ostthüringen Theater machen möchte. 2017 hat Bernhard Stengele seinen Posten als Schauspieldirektor aufgegeben und nun befindet er sich im Wahlkampf. Schönen guten Abend, Herr Stengele.
Guten Abend.
In die Politik zu gehen, das überlegt man sich gut, weil solch ein Engagement doch sehr viel Kraft fordert. Was hat für Sie den Ausschlag gegeben?
Also wie Sie es ja schon gesagt haben, ich hatte hier eine wahnsinnig intensive Zeit in den Jahren 12 bis 17 und bin dann zurückgegangen nach Süddeutschland und dann sind interessante Dinge passiert. Das erste war, dass ich gemerkt habe, dass man zum Beispiel in Süddeutschland über Ostdeutschland ganz schlecht, abfällig oder mitleidig redet und ich habe gemerkt, wie mich das aufbringt. Gleichzeitig hatte ich hier sehr, sehr tolle Leute kennengelernt, die immer den Kontakt zu mir gehalten haben und gefragt haben, ob ich nicht wiederkommen will. Und dann entstand so langsam der Plan, dass ich mich hier nochmal richtig engagiere.
Sie treten bei den Landtagswahlen in Thüringen in Altenburg als Direktkandidat für die Grünen an. Was genau wollen Sie verändern?
Zum Beispiel, dass man sagt Bündnis 90, die Grünen, weil das ganz wichtig ist. Weil Bündnis 90 ist ja der Zusammenschluss von den Bewegungen, die damals ganz stark beteiligt waren an dem Gelingen der sogenannten friedlichen Revolution. Und das ist für mich ein ganz starker Antrieb, weil solche Leute habe ich hier kennengelernt. Gleichzeitig als Künstler geht man nicht so gerne in eine Partei, aber mein Herz schlug schon immer, schon seit den 80er Jahren, dann auch für die Grünen und für die Umweltproblematik.
Und Sie hatten gerade gesagt, dass Sie den Blick, den man auf Ostdeutschland wirft, so wie Sie in Süddeutschland erfahren haben, dass Sie den möglicherweise ändern wollen. Was werden Sie da unternehmen?
Naja, also das Erste ist ja, dass das Wort Ostdeutschland im Moment ausgesprochen wird wie eine ansteckende Krankheit. Und das ärgert mich wahnsinnig, weil hier hat das alles stattgefunden, was ich vorhin schon gesagt habe, friedliche Revolution. Und es gibt hier ganz, ganz viele großartige Menschen, die ich hier kennengelernt habe. Wenn man aber über Ostdeutschland redet, redet man eigentlich über Leute, die eine ganz bestimmte Partei wählen. Und das wird so subsumiert. Das finde ich unerträglich. Und sozusagen diese andere Seite, die es hier gibt, zu stärken. Und gleichzeitig, ich bin ja hier auf dem flachen Land, auch in der sogenannten Städtekette Erfurt, Weimar, Jena für Gehör zu sorgen, zu sagen, Leute, hier findet etwas richtig Gutes statt. Schaut mal hier hin, helft uns mal ein bisschen, kümmert euch um uns und wir kümmern uns um euch, also in diese Richtung zu arbeiten.
Warum die AfD momentan so viel Zulauf hat, diese Frage ist ein Dauerthema. Auch nicht erschöpft, haben Sie, Herr Stengele, eine Antwort?
Ich denke, dass wenn Leute nicht gehört werden und keine Anerkennung finden, dass sie dann immer lauter schreien und das Verblüffende ist ja, jetzt wird es ja gehört. Jetzt, wo man laut und gemein schreit, auf einmal richten sich die Blicke nach hier. Das ist ein richtiger Fehler, der da passiert ist die letzten 20, 30 Jahre. Und deshalb, glaube ich, sagen die Leute, nee, wir sind selber groß, wir wollen unser Ding machen und so. Und dadurch funktioniert das, glaube ich, einigermaßen.
Sie haben einen Blog und schreiben auch, dass Sie sich für die politische Arbeit Anregungen bei Josef Beuys holen. Wie kann man Josef Beuys heute noch beerben?
Naja, der sogenannte erweiterte Kunstbegriff von Josef Beuys, der sagt, die Welt kann erst friedlich werden, wenn Menschen sich so ausdrücken, wie sie sich ausdrücken wollen. Ist für mich ein großer Anreiz und ich glaube auch, dass das hier passieren wird. Nämlich, dass man sagt, Leute, drückt euch aus, findet heraus, was für euch richtig ist. Und so ist es auch für mich. Ich bin nicht Künstler, wenn ich auf der Bühne bin, sondern ich bin immer dieselbe Person, die sich ausdrückt und ihr Leben gestaltet. Und dazu möchte ich Mut machen und auch selber den Mut finden.
Lassen Sie uns noch mal ganz kurz zurück auf das Jahr 2017 gehen, als Sie Ihr Amt als Schauspieldirektor in Altenburg abgegeben haben. Nun gibt es für einen Verzicht auf eine Vertragsverlängerung sicherlich mehr als einen Grund. Aber warum wollten Sie nicht bleiben in Altenburg?
Also es gab mehrere Gründe. Das eine war tatsächlich, dass das internationale Ensemble, das ich gebildet habe, das immer schwerer wurde in den Jahren 15, 16, 17. Zur Zeit der sogenannten Flüchtlingskrise wird das Leben hier immer schwerer. Es gibt hier auf dem Land in Thüringen wenig Rückzugsmöglichkeiten. Das heißt, wenn jemand schwarze Hautfarbe hat, dann kann er sich nicht in irgendeine Kneipe zurückziehen und ist dort sicher. Und das war sehr, sehr belastend für das ganze Ensemble. Das Publikum stand immer hinter uns und wir hatten gute Auslastung und so, aber das persönliche Leben wurde immer schwieriger. Und da war klar, dass diese Kollegen sagen, wir müssen hier weggehen. Und dann war für mich klar, ich muss hier auch weggehen, weil ich kann nicht irgendwo bleiben, wo meine Freunde und Künstlerkollegen nicht sein können. Der zweite Grund war auch, dass ich dann dachte, ich kann auch nicht an einem Ort bleiben, nur weil ich nicht genau weiß, wie es bei mir weitergeht, in einer Gegend, wo viele Leute nicht wissen, wie es weitergeht. Also Künstler müssen weiterziehen, wenn sie merken, jetzt haben wir hier alles gegeben, was wir konnten.
Und wie reagieren Ihre Wegbegleiter vom Theater auf Ihre neuen politischen Pläne?
Also meine ganzen Freunde in der ganzen Welt, die das mitkriegen, unterstützen das wirklich sehr. Die sind ganz froh und ich kriege viel so über die sozialen Medien oder so, kriege ich Unterstützung. Und hier mit dem Theater habe ich noch gar nicht so viel Kontakt gehabt, muss ich ehrlich sagen.
Wo und wann wird man Sie denn demnächst auftreten sehen?
Naja, also jeden Mittwoch und jeden Samstag. Wir haben ein großes, wunderbares Endroit gefunden hier am Marktplatz. Da werden wir unsere Aktionen machen. Dann werde ich wahrscheinlich auch eine Montagsdemonstration wieder jeden Montag veranstalten, auch auf dem Marktplatz. Also verschiedene Aktionen, die ein bisschen anders sind, als es vielleicht normalerweise jetzt so in der Politik passiert.
Bernhard Stengele hat 5 Jahre lang das Landestheater Altenburg in Thüringen geleitet. Das Jahr 2017 bedeutete eine Zäsur für ihn. Jetzt macht er aktive Politik für das Bündnis 90 Die Grünen. Einen guten Abend wünsche ich Ihnen, Herr Stengele.
Vielen Dank, guten Abend.
Ein Applaus.
Auf dem Keplerplatz im Wiener Arbeiterbezirk Favoriten wurde heute Abend laut geblasen und dazu gab's Schnaps und Schmalzbrot. Arrangiert hatte das die Aktionskünstlerin Barbara Kremser, besser bekannt unter ihrem Künstlernamen Barbara Ungepflegt. Gern gibt sie bei öffentlichen Auftritten die Bundesministerin für Heimat, Schmutz und internationale Affären. Seit heute ist Barbara Ungepflegt einen Schritt weiter, denn sie hat ein Ministerium bekommen in Form einer gläsernen Litfaßsäule. 80 Tage lang will sie dort Sprechstunden und Pressekonferenzen abhalten. Martin Thomas Pesel hat sich den Einzug der Künstlerin in die Litfaßsäule nicht entgehen lassen. Herr Pesel, wie bekommt man denn ein Büro in einer Säule unter?
Diese Säule wurde natürlich eigens für diese Performance hergestellt, aber sie ist von einer tatsächlichen Litfaßsäulenfirma hergestellt worden, die auch verantwortlich ist für all die Vergleichslitfaßsäulen, die man am Keplerplatz im 10. Bezirk sieht. Also die Abmessungen sind die gleichen, die Höhe ist ungefähr gleich. Was natürlich anders ist, diese ist innen hohl, ausgehöhlt, von außen einsehbar und es ist drinnen eine Wendeltreppe, die in den 2. Stock hinaufführt. Also geräumig ist dieses Heimatschmutzministerium nicht gerade, aber trotzdem mit allerlei Nippes vollgeräumt. Also mit hässlichen Tassen, so traditionellen Tassen, einem kleinen Fernseher, einer Heiligenstatue, dann natürlich eine Reihe von Bildern der Ministerin und auch Besen und Schaufel dürfen nicht fehlen, denn die hält im Logo des Ministeriums ein gelber Doppeladler in der Hand. Geht ja auch um Schmutz.
Die Heimatschmutzministerin hat sich ja wahrscheinlich nicht nur gemütlich hingesetzt heute Abend, sondern sicherlich auch mit den Umstehenden gesprochen. Vielleicht hat sie auch ein paar andere Aktivisten mitgebracht.
Heute Abend war sie sehr umtriebig. Sie hat in ihrer Entourage unter anderem die Bundesministerin, die Bundesvorsitzende Frau in der Heimat. Dann hat sie einen sehr unfreundlich dreinschauenden Herrn in so einer Loden Uniform mit rot-weiß-roter Bordüre und diesem Doppeladler-Logo hinten, einige Mithelfende, die diese Schmalzbrote geschmiert haben, Reden gehalten wurden. Es ist natürlich eine Eröffnung gewesen, die steif und gezwungen fröhlich war, so wie politische Eröffnungen zu sein haben. Der rote Teppich wurde ausgerollt, Fanfaren wurden geblasen und es wurden 3 Reden gehalten. Die letzte natürlich groß angekündigt von der Ministerin selbst. Und Begonnen hat die von mir schon genannte Elsbeth Wallnöfer, die ist eigentlich Volkskundlerin, Tirolerin, und hat hier als Performerin die Rolle der bundesvorsitzenden Frau in der Heimat übernommen.
Heimattreue ist nicht ohne Nestbeschmutzung zu haben. Sonst angelt der frühe Wurm sich auch noch einen toten Fisch. Daher rufe ich Sie auf, mit uns nach einem Ausweg für die Dreckskerle zu suchen, um die Reihen fest zu schließen, damit aus dem Hinterteil ein vorderes Scherzel wird.
Also mir passiert es ja oft, dass ich bei so feierlichen Politikerreden sehr schnell weghöre, weil ich sowieso keine Überraschungen erwarte und weil es hölzern und abgelesen klingt und ich ja eh weiß, wofür diese Politikerin steht. Und das scheint hier auch so mit diesem wehrhaft tirolerischen R passend zu diesen Loden, die die meisten hier tragen. Aber wenn man dann genau hinhört, sagt die da inmitten dieser lustvoll verschwulsteten Nonsens-Sprachbilder plötzlich sowas wie Heimattreue braucht Nestbeschmutzung und nimmt damit ja dann gerade Persönlichkeiten wie Thomas Bernhard oder Elfriede Jelinek in Schutz, die die FPÖ nicht nur vor 30 Jahren am liebsten davongejagt hätte. Also man gerät ständig in so eine Irritation hinein, dass man nicht weiß, wofür steht diese Ministerin eigentlich? Was will sie uns eigentlich sagen? Und eigentlich stellt man dann fest, sie ist eine von den Guten, wenn man genau hinhört.
Was kann sie erreichen mit dieser Aktion, die Barbara ungepflegt?
Also diese Eröffnung war ja jetzt eher etwas für satirische Feinspitze. Die hat Spaß gemacht. Da kamen auch Leute von außerhalb des 10. Bezirks her, natürlich Künstlerfreunde und die Szene, die hier eine Aktion bewusst applaudieren wollte. Aber in Wahrheit glaube ich, jetzt wird es erst richtig interessant. Denn jetzt hält diese Ministerin hier noch 80 Tage Audienz mit ihrer rot-weiß-roten Schärpe, sehr formal. Und das in einer Gegend von Wien, in der Kunstaktionen nicht ganz so selbstverständlich sind.
Für mich ist es halt hier insofern spannend, weil es hier eine sehr durchmischte Bevölkerung gibt. Sehr viele auch noch sogenannte, wenn man will, Arbeiter oder Menschen, die in sehr prekären Arbeitsverhältnissen beschäftigt sind und auch auf kleinsten Raum, so wie ich hier in dieser Litfaßsäule, wohnen müssen. Das ist mal das eine. Und das zweite ist natürlich, dass gleich unweit hier am Viktor-Adler-Markt die FPÖ quasi ihren Wahlsieg sukzessive aufgebaut hat.
Herr Pesel, Sie haben ja sicherlich einige Passanten beobachten können heute Abend auf dem Keplerplatz. Und glauben Sie, dass Barbara ungepflegt in diesem Bezirk Favoriten denn auch wirklich ernst genommen wird?
Also sie ist ja überzeugt, ich auch, dass die meisten zunächst einmal Heimatschutzministerium lesen. Dann stellen sie fest, es ist Heimatschmutz und dann dämmert den einen vielleicht, dass es sich hier um Satire handelt. Die anderen werden ganz wütend. Das wird man im Laufe dieser nächsten 80 Tage sehen. Jetzt, gleich am ersten Tag, musste ich ein paar Mal schmunzeln. Das eine war während der Eröffnung, als eine Passantin geflüstert hat, ist das eine Aktion der KPÖ? Also der Kommunistischen Partei Österreichs, die es ja noch gibt, aber unter ferner Liefen, wo ich gemerkt habe, okay, die versteht, dass es Satire ist und denkt aber trotzdem, dass es von einer politischen Partei ausgeht. Und noch davor, als alles noch ein bisschen ruhiger war, kam ein etwa 10-jähriger Junge mit Migrationshintergrund vorbei und fragte die Künstlerin, bist du die Chefin hier von dem Land? Und dann meinte sie sowas in die Richtung von, naja, noch nicht ganz. Und dann meinte der Kleine ganz ehrfürchtig, ich wähl dich.
Die Wiener Aktionskünstlerin Barbara Ungepflegt richtet sich in den nächsten 80 Tagen in einer Litfaßsäule ein und gibt als selbsternannte Ministerin für Heimatschmutz Sprechstunden. Ihnen, Herr Pesel, schönen Dank für die Schilderung des Einzugs in die Säule. Mehr als 12 Stunden dauerte das Experiment, das das dänisch-österreichische Performance-Ensemble Sina vor 2 Jahren in einer Hamburger Industriebrache durchzog. Mit Zuschauern, deren Fähigkeit mitzuleiden, getestet wurde. Das Publikum war eingeladen, Abend und Nacht mit Menschen am Rand zu teilen. Mit Geflüchteten, Obdachlosen, Alkoholikern, Drogenabhängigen und Kleinkriminellen. Noch bis Ende September kann man nun im Aarhus eine Art Fortsetzung dieses Experiments erleben. Die Machart ist die gleiche, doch das Abenteuer wie neu, meint Michael Lages.
Der Ton ist schärfer geworden, was auch daran liegt, dass an diesem nicht sehr menschenfreundlichen Spielort, einer riesigen leeren Großstation im einstigen städtischen Zentralkrankenhaus von Aarhus, nicht mehr nur die Gutmenschen, um einen gewissen Peter Freund das freundliche Wort führen, sondern mit der dänischen Frau Psilander, eine durchaus drachenhafte Herbergsmutter, die den Schutzbefohlenen und uns tendenziell gar nichts durchgehen lässt. Das passt zur Begründung der Regisseurin Sina Köstler für die Fortsetzung in Aarhus.
Ich war damit nicht fertig und fand es auch aufbaufähig. Und vor allem möchte ich das auch in einen dänischen Kontext machen, weil also der Sozialpolitik ist anders geworden. Und das hat dazu geführt, dass mehr und mehr Menschen auf der Strecke bleiben.
Wieder aber werden wir Kursisten von Ralph McTells Mitleids-Evergreen Streets of London begrüßt, diesmal auf Dänisch, und wir wechseln die eigene Kleidung wieder gegen Klamotten wie im Nachtasyl. In den Kursangeboten, die in der Folge bis Mitternacht die Leidenden absolvieren, mit uns als Begleitern, weht der sozialpädagogische Wind dann aber deutlich rauer. Mandehat, Männerhass also, ist gleich zu Beginn ein Thema, den Hassobjekten, Männern also, ist der Besuch dieses Kurses verboten. Hilflos, wie Peter Freund und die Seinen nun mal sind, haben sie als Antwort auch Frauenhass ins Kursprogramm genommen. Aber nur ein grenzgängerischer Exilrusse bringt ein bisschen handelsüblicher Verachtung mit. Der Umgang, den die Mitleidenden vom Verein mit den Nachtasylanten pflegen, ist zugleich aber auch feiner, psychologischer geworden. Mit Sheriff, der im Spiel Kurt heißt und ein zu wüsten Ausbrüchen neigender Alkoholiker im Rollstuhl ist, entwerfen wir mit Steinchen und verkrüppelten Ästen einen Garten der Sorgen, den Sheriff aber sofort wieder zerstört, weil unser Garten halt nie den Schrecken und den Schmerz abbilden kann, der den Sheriff verzehrt. Ausgerechnet dieser Rabauke aber kann dann übrigens im wunderbaren Mitternachtskonzert den berühmten Leiermann aus Franz Schuberts Winterreise singen. Das Ereignis in dieser kleinen Show ist aber wieder der Russe. Der klingt wie Wladimir Wysotzki. Und die daueralkoholisierte Ukrainerin singt mit. Danach geht's in die dreistöckig aufgetürmten Feldbetten. Mein Mentor heißt diesmal übrigens Jonathan.
Ich bin ja dein Mentor für heute Nacht. Und damit ist es ja ein bisschen so wie mit uns beiden, dass wir aufeinander aufpassen.
Jonathan ist mit gleich mehreren Psychosen unterwegs. Allerlei kapitalismuskritische Verschwörungstheorien treiben ihn um. In wiederkehrenden Albträumen hängt er am Haken all der sinistren Mächte, von denen er sich verfolgt fühlt. Mitten in der Nacht soll ich diesen Albtraum mit Fingerfarbe auf ein Zeichenblatt tupfen. Nebenan liegt wieder Blondie, vor 2 Jahren als junger Drogenstricher die aufregendste Persönlichkeit in diesem Pandemonium der Nachtgestalten.
Schön, dich wiederzusehen. Hätte auch keiner gedacht. Das ist ja Auferstehung von den Toten.
Und die schöne Alina verhökert allerlei Krausenkrempel aus der Handtasche. Und die ruppig traurige Lonny mit dem Wodkafläschchen ist Sina persönlich. Zum Abschied singen wir wieder. Und wer sich auf alles eingelassen hat, verlässt die menschlichen Abgründe dieses Krankenhauses physisch und psychisch ziemlich angeschlagen. Mit Det Abne Hjerte beweist Signer einmal mehr die Meisterschaft in immersiver Theaterkunst, die das Publikum zu Partnern macht. Und sie bleibt auf Abenteuerkurs. Von Aarhus geht's demnächst direkt weiter nach St. Petersburg.
Noch bis Ende September tritt das dänisch-österreichische Performance-Ensemble Sina in Aarhus auf. Das offene Herz heißt die neue Produktion.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Marianne Alweis.
In Berlin sind zum 20. Mal die First Steps Awards verliehen worden. Sie gelten als die wichtigste Auszeichnung für den deutschen Filmemacher-Nachwuchs. Der Preis für das beste Drehbuch ging an Jakob Hauptmann für Zeit der Monster. Als bester abendfüllender Spielfilm wurde Futur 3 von Faraz Shariat geehrt. Bester Dokumentarfilm wurde Out of Place von Friederike Güssefeld. Den Ehrenpreis erhielt die künstlerische Leiterin der First Steps Awards, Andrea Hohnen, die seit Beginn den Preis und das Programm gestaltet. Mit der diesjährigen Ausgabe gab sie ihren Abschied bekannt. Markus Fein wird ab 1. September 2020 die Alte Oper Frankfurt als Intendant und Geschäftsführer leiten. Er tritt die Nachfolge von Stefan Pauli an, der neuer Intendant der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien wird. Der 48-jährige Fein ist derzeit geschäftsführender Intendant der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern.
Es war so verlockend, diese Anfrage, dass ich dieser Anfrage nicht widerstehen konnte, zumal ich in Frankfurt geboren bin. Da schließt sich für mich auch ein Kreis, aber es ist in der Tat so, ich hänge an den Festspielen, von daher ist es ein lachendes Auge, ein weinendes Auge.
Zu den Aufgaben von Markus Fein soll auch gehören, neue Zielgruppen zu erschließen und jüngere und mittlere Generationen stärker als bisher an die Alte Oper Frankfurt zu binden. Die beratende Kommission für die Rückgabe von NS-Raubkunst hat sich vermittelnd in die Auseinandersetzung um ein Gemälde des Malers Hans von Maries eingeschaltet. Das Bild Ulanen auf dem Marsch befindet sich derzeit im Besitz der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen. Die Kommission empfiehlt, das Kunstwerk an die Erbin von Max Stern, die Dr. and Mrs. Max Stern Foundation, zu restituieren. Die Stiftung solle sich verpflichten, das Gemälde innerhalb der nächsten 10 Jahre nicht zu veräußern und es an die Staatsgemäldesammlungen zurückzugeben, falls sich herausstellen sollte, dass der Verkauf mit hoher Wahrscheinlichkeit auch ohne die Herrschaft der Nationalsozialisten zustande gekommen wäre. Alexander Kluge hat für die Komik als Zweigstelle der Philosophie geworben. Dazu gestaltete der Schriftsteller, Filmemacher und Philosoph eine Lesung im Literaturhaus München zusammen mit dem Kabarettisten Helge Schneider. Die Komik sei eine der höchsten Künste im Menschen, erklärte Kluge im Deutschlandfunk Kultur. Sie komme aus dem Zwerchfell. Wenn das etwas komisch finde, müsse es lachen. Weder Lehrer noch Nationalsozialisten kämen dagegen an.
Das Lachen ist eine Waffe. Und ich glaube, dass solche Waffen von der Philosophie gebraucht werden. Es ist also mehr, dass die Philosophie die Komik braucht und den Sinn fürs Groteske, als dass man sagt, die Komik braucht unbedingt die Philosophie.
Alexander Kluge über den Zusammenhang zwischen Komik und Philosophie. Das vollständige Gespräch mit ihm hören Sie morgen im Deutschlandfunk Kultur in der Lesart nach 10.05 Uhr.
Fazit im Internet. deutschlandfunkkultur.de/Fazit.
Als sowjetische und amerikanische Panzer 1961 am Checkpoint Charlie aufeinander zufuhren, ging Angst um weltweit. Der Kontrollpunkt an der Berliner Mauer war der Ort, an dem der Kalte Krieg in einen heißen umzuschlagen drohte. Nach 1989 entwickelte sich der ehemalige Checkpoint schnell zum Besuchermagneten. Touristen fotografieren sich gern, neben Statisten in den Uniformen von damals, gegen Geld natürlich. Für eine Gruppe von Architekten, Stadtplanern und Denkmalpflegern ist der einstige Grenzübergang ein besonders trauriges Beispiel für die Kommerzialisierung geschichtsträchtiger Orte. Wie der Checkpoint Charlie dauerhaft neu gestaltet werden soll, darüber herrscht keine Klarheit. Jochen Stöckmann hat für Fazit ein Kolloquium besucht, bei dem verschiedene Pläne diskutiert wurden. Der Berliner Senat will durch ein Museum die massiven Neubauten eines privaten Investors abfedern. Dagegen gibt es Widerspruch, auch von jenem Künstler, dessen überlebensgroße Fotoporträts der letzten alliierten Soldaten als Installation am Checkpoint Charlie stehen. Frank Thiel schickte aus den USA ein Statement, das die Architektin Theresa Keilhacker zu Beginn der Tagung verlas.
So ein Ort darf nicht einladend sein und irgendeine Art von Gemütlichkeit vermitteln. Er muss unbehaglich, schroff und sperrig sein, sich wie eine Wunde im Stadtraum anfühlen.
Ginge es nach Frank Thiel, so könnten sich jene Kleindarsteller, die in Fake-Uniformen unter den überdimensionalen Soldatenporträts des Fotokünstlers posieren, wohl kaum noch ihr Zubrot verdienen. In der Kritik steht aber vor allem ein Großverdiener, der hier am historischen Ort einen Freizeitkomplex errichten möchte. Diesem Investor wirft Thomas Fliehl, ehemaliger Kultursenator und Architekturhistoriker, eine Art privater Verwertung von Gemeineigentum, nämlich des kulturellen Erbes, vor.
Die semantische Abschöpfung des Standortes und seines Bedeutungsgehaltes für in dem Fall eine private Hotelnutzung.
Mittlerweile, nach kritischen Presseberichten und Protesten, sind die Hotelpläne vom Tisch. Die verbliebene Investorenarchitektur wird den Berlinern schmackhaft gemacht durch einen höheren Wohnungsanteil und ein Museum. Dessen Sinn und Zweck erläutert Susanne Muhle, Leiterin des Projekts Checkpoint Charlie.
Wir Wir sprechen von 4,5 Millionen Besucherinnen und Besuchern, die jährlich an diesen Ort kommen und die brauchen Platz. Die Fläche, die erdacht worden ist in einem Raumprogramm, beruht natürlich auf Erfahrungswerten. Wie kann so eine Menschenmasse, die sich dort an diesem Ort bewegt, auch aufgefangen werden?
Das hört sich ganz vernünftig an, gerät aber ob seiner Dimensionen für Thomas Fliehl zum kulturhistorischen Treppenwitz.
Es macht eigentlich keinen großen Sinn und würde den Ort erneut überbelasten und eine Logistik geradezu in Grenzübergangsform erforderlich machen, die Touristen durchzuschleusen.
Den Zugang regeln, eventuell auch Schlange stehen, das ähnelt einem Kontrollpunkt, zumindest vom Prinzip her. Vor allem aber geht mit jedem Neubau ein Stück jener Schneisen verloren, die die Grenzmauer einst in den Stadtraum geschlagen hat. Frank Thiel fordert außerdem in seinem Statement:
Den Nachbau des Kontrollhäuschens zusammen mit den falschen Sandsäcken sollte man entfernen. Genau dieser Kitsch und diese Kopien machen den Checkpoint Charlie zum Snackpoint Charlie. Die letzte originale Kontrollbaracke sollte man aus dem Alliiertenmuseum in Dahlem an ihren Ort zurückbringen.
Das hätte jeder, der Checkpoint Charlie ernsthaft als authentischen Erinnerungsort bewahren und ausbauen will, längst getan. Tatsächlich aber reichte es nicht einmal für Grundlegendes. Susanne Muhle:
Man denkt am Anfang, so ein berühmter Ort ist wahrscheinlich schon ausgeforscht bis ins Letzte und merkt, das ist gar nicht so. Wir wissen zwar irgendwie die großen Schlüsselmomente an diesem Ort, aber wie der Alltag an diesem Ort ausgesehen hat, wissen wir zum Beispiel überhaupt nicht.
Spektakuläre Momentaufnahmen wie die Konfrontation der Panzer, womöglich nachgestellt als Reenactment? Darüber wären die Alltagsgeschichten verloren, wie sie etwa Stacheldrahtverhaue die spanischen Reiter verkörpern, von denen nicht einmal mehr die Betonfundamente zu sehen sind. Oder auch die Förderbänder, auf denen die Pässe der Kontrollierten in der Grenzerbaracke landeten.
Die technische Infrastruktur des Checkpoint Charlie muss meines Erachtens ergraben werden. Jede Leitung ist wichtig. Die Idee, jeden einzelnen Vorgang kontrollieren zu wollen, hat eine ganz starke technische Infrastruktur ja erfordert.
So etwas möchte Gabi Dolf-Bohnekemper an einem Erinnerungsort sehen. Und die Denkmalpflegerin plädiert für eine Museumsalternative für die bereits vorhandene Open-Air-Präsentation.
Dieser Bauzaunausstellung, die ist genial, weil man nämlich vor dem Bild steht und dreht sich in den Stadtraum. Und damit ist eigentlich auch diese Idee, eine museale Installation allein in den Untergrund zu stellen, hochproblematisch, weil nämlich genau diese Vergleichsmöglichkeit, die historischen Bilder und der jetzige Stadtraum entfällt dann.
Ein Museum platzsparend im Untergrund, das ist eine Idee der Senatsverwaltung, vor der Susanne Muhle warnt.
Tatsächlich im Außenraum die Spuren zu nutzen, mit historischen Fotografien Möglichkeiten zu schaffen, wirklich sich selbst zu verorten. Da kommen tatsächlich Besucherinnen miteinander ins Gespräch und sagen, Mensch, ach guck mal, wir stehen jetzt hier und hier stand das und das. Wir brauchen eine Freifläche draußen. Das lässt sich nicht immer alles nur auf ein mobiles Endgerät übertragen.
Zu genau diesem Ergebnis kommt auch Christoph Sommer, der darauf setzt, dass die Berliner ihr topografisches, ihr Ortsgedächtnis mit den Besuchern teilen.
Der Checkpoint Charlie wäre ein idealer Ort, um zu zeigen, dass Berlin da einen anderen Weg gehen kann. Und dieses Mantra des nachhaltigen und stadtverträglichen Tourismus muss auch umgesetzt werden. Und Checkpoint Charlie nicht weiter als Tourist Bubble aufzublasen, sondern eben wieder stärker in das Stadtgeschehen zurückzuholen.
An der Technischen Universität wurde über mögliche Bebauungspläne und die Bestimmung des ehemaligen Kontrollpunktes Checkpoint Charlie diskutiert. Fortsetzung folgt, garantiert. Das Scheitern des sogenannten Prager Frühlings war ein einschneidendes Erlebnis für die Tschechen und ein klares Signal an sozialistische Bruderstaaten. Truppen des Warschauer Paktes haben die Reformbestrebungen brutal niedergewalzt. Lange haben sich die Tschechen nicht einschüchtern lassen. Am 1. Januar 1977 veröffentlichten Bürger die Charta 77, in der sie die Einhaltung von Bürger- und Menschenrechten forderten. Die Regierung in Prag antwortete kurz darauf mit einer Antikarta. Wer die nicht unterschreiben wollte, bekam Auftrittsverbot und wurde als Verräter kaltgestellt. Václav Havel ging dafür fast 5 Jahre ins Gefängnis. Susanna Brixius hat in Leipzig eine Ausstellung über die Geschichte der Charta 77 kuratiert. Ich habe sie gefragt, welchen Einfluss Intellektuelle auf die damalige Bürgerrechtsinitiative hatten.
Es ist zuerst eine Petition gewesen. So wurde es eigentlich auch ursprünglich gemeint. Aufgrund der massiven Attacke der Staatspolizei gegen den tschechischen Underground, gegen die Musiker der Plastic People, der G307 und anderen, und den kulturgesinnten Jugend, die 1976, und zwar am 21. Februar, sich getroffen hat bei der Feier des Dichters Ivan Jirous. Er war fünfmal in den tschechoslowakischen Gefängnissen.
Hat der Staat denn das geahnt, dass diese Bürgerrechtsbewegung so massiv anschwellen würde?
Ja, für die Macht war es sehr gefährlich, weil da sind Menschen aus verschiedensten Kreisen zusammengekommen. Das waren sowohl die Philosophen wie Jiří Němec zum Beispiel, Jan Patočka und Václav Havel, das waren die Schriftsteller, die die Jugend unterstützt hat. Es war eigentlich nichts anderes als eine Unterstützung des sich frei Bewegens. Und die Jugend wollte nichts anderes damals als frei leben, irgendwie ihre Texte schreiben, Musik hören, aber auch machen. Und dann wurden sie deswegen eingesperrt. Und als diese Leute aus verschiedenen Kreisen, auch die Reformkommunisten, sich zusammengetan haben und 241 Unterschriften da waren und das wurde dann transportiert nach Westeuropa und diese Aktion bekam so einen positiven Zulauf in vielen Ländern, war das für die kommunistischen Machthaber etwas Unbegreifliches, aber sie haben gleich eigentlich verstanden, dass man es vernichten versuchen soll. Das ging nicht, weil dann kamen neue Unterschriften. Es waren ungefähr damals 6.000 Menschen, die das unterschrieben. Aber es waren viele Künstler im Nationaltheater, die Schauspieler, die bekannten Schauspieler haben das unterschrieben, die Musiker, die bekanntesten sogar. Und dann langsam sind neue Unterschriften dazugekommen und letztendlich 1989 waren es fast 1900, was sehr wenig ist, aber in einem totalitären Regime eigentlich auch viel.
Václav Havel wurde 1989 Präsident der Tschechoslowakei, später Staatspräsident Tschechiens. Wie viele Charta-Unterzeichner sind eigentlich aktiv in die Politik gegangen?
Nach der samtenen Revolution waren es, kann man sagen, prozentuell eigentlich viele. Es waren ehemalige Sprecher der Charta 77. Später wurden es auch deren Kinder, die sich beteiligt haben. Ich kann mich erinnern, als Václav Havel zum Präsidenten der Tschechoslowakei gewählt wurde, war das für mich und meinen Mann, der in der Tschechoslowakei auch im Gefängnis saß, als politischer Gegner ein fast, könnte man sagen, Genugtuung. Ja, wir wussten, dass es wieder nach vielen Jahren ein Humanist wurde, der die Menschen zusammentun möchte, der sie nicht auseinanderdividieren möchte, aber der die ganze Bevölkerung eigentlich einbeziehen möchte. Und das war für uns sehr wichtig. Es wurden keine Barrikaden mehr gebaut, aber die ganze Bevölkerung wurde aufgenommen in die neue Demokratie ohne Wenn und Aber.
Sie haben, Frau Brixius, die Charta 77 auch unterschrieben. War Ihnen damals klar, dass Sie etwas später ausreisen müssten, in Ihrem Fall nach Wien?
Das war mir damals nicht bewusst. Was mir bewusst war, weil ich die Charta 77 mit 18 Jahren unterschrieben habe, dass es gefährlich wahrscheinlich wird, weil das erste Jahr nach der Veröffentlichung wurden die Unterzeichner wirklich sehr verfolgt. Und ich wusste, dass eigentlich ich keine Verbindung zu dem kommunistischen Land haben möchte. Das heißt, ich wollte in keinem Jugendverband sein, ich wollte in keiner Gewerkschaft sein. Ich bin nicht zu den Wahlen gegangen, im Sinne ist der Name ruiniert, benimmt man sich ganz ungeniert und man konnte den Namen nicht mehr ruinieren als damals mit der Unterschrift der Charta 77. Und damals, als ich die Charta unterschrieben habe, waren es nur wenige.
Im Stadtgeschichtlichen Museum Leipzig wird in diesen Tagen eine Ausstellung über die Protestbewegung Charta 77 eröffnet. Susanna Brixius hat sie kuratiert. Ihnen vielen Dank für die vielen Hintergrundinformationen.
Danke.
Und jetzt ist Hans von Trotha an der Reihe. Er spinnt Fäden zwischen den Feuilletons vom 10. September.
Die FAZ schaut in den New Yorker, die NZZ in die Sunday Times und der Tagesspiegel schaut Anne Will. Im New Yorker liest Jan Wiele für die FAZ Jonathan Franzen mit Zitat nach zuletzt eher drögen Zeiten seiner Essayistik einigem Widerwillen, dann mit logischem Unwillen, schließlich mit dem Willen, sich zu amüsieren. Franzen habe, so Wiele, zumindest eines erreicht, er hat wieder einmal einen amüsanten Text geschrieben. Was offenbar nicht seine Absicht war, geht es doch um die Klimaapokalypse. Franzen rät, so Wiele, allen, ihre eigene Sterblichkeit zu akzeptieren, mithin, Zitat Franzen, jeden Tag an den Tod zu denken anstelle des Frühstücks. Weil er aber, das ist jetzt wieder Wiele, doch wohl spürt, dass man der gerade aufbrechenden Generation Greta schlecht sagen kann, ihr werdet alle qualvoll verenden, dessen seid gewiss, bevor ihr auch nur irgendwas anfangt, vollzieht der stolze Pessimist, Wiele über Franzen, dann doch noch eine überraschende dialektische Wende. Die mutet Jan Wiele allerdings kafkaesk an und er kolportiert sie so: Es gibt keine Hoffnung mehr, also haben wir welche. Klingt nach Brexit. Kommt auch gleich. Vorher, das passt auch, der tragisch missglückte Versuch, dem Tierwohl Gutes zu tun und gleichzeitig das womöglich dem schnellen Wiederuntergang geweihte Trendverkehrsmittel E-Tretroller zu retten. Jesus Christus wird im nächsten Jahr nicht auf dem E-Tretroller nach Jerusalem einziehen. Gottes Sohn werde wie gewohnt auf einem Esel reiten, vermelden die Oberammergauer Passionsfestspiele, die dpa und der Tagesspiegel. Die Organisation PETA hatte den Ritt eines erwachsenen Christusdarstellers auf einem Esel als tierschutzwidrig bezeichnet und als Ersatz einen E-Scooter vorgeschlagen. Man werde prüfen, ob das betreffende Tier stark genug sei, den Jesus die nötige Strecke, ungefähr 30 Meter, zu tragen. Um den Brexit ging es am Sonntag fast schon naturgemäß bei Anne Will und naturgemäß in der Sunday Times. Kleiner Tipp, achten Sie auf Boris Johnsons Lektüregewohnheiten. Tatjana Kerschbaumer zitiert im Tagesspiegel Rolf-Dieter Krause, einst Leiter des Brüsseler ARD-Studios, der mit Boris Johnson, früher Korrespondent des Daily Telegraph, zusammengearbeitet hat und meint, Johnson habe in der Vergangenheit nur dann die Wahrheit gesagt, wenn er seinen Namen nannte. Es ging bei Anne Will um einen Plan, der fachlich diskutiert werde, damit es auf keinen Fall zum ungeordneten Austritt am 31. Oktober komme. In Brüssel und in der deutschen Regierung halten diesen Plan offenbar viele für nicht machbar oder glauben zumindest, Boris Johnson habe nicht eine Zeile davon gelesen. Ein lügender Nichtleser, ein nichtlesender Lügner. Vielleicht lügt er ja sogar, wenn er seinen Namen sagt. Er könnte seinen Bruder meinen, Joe Johnson, zuletzt Minister, der uns über Twitter wissen ließ: In den letzten Wochen war ich zwischen Loyalität gegenüber der Familie und dem Interesse der Nation hin und her gerissen. Diese Spannung ist nicht aufzulösen und es ist Zeit, dass andere meine Rollen als Abgeordneter und Minister übernehmen. Rums, das hat natürlich gesessen. Oder wie der Evening Standard titelte, Blow for Bojo as Bro Joe Go Goes. Auf Deutsch Schlag für Bojo, weil Bruder Joe geht. Alles nachzulesen in der Sunday Times Kolumne des Harvard-Professors Niall Ferguson, die die NZZ übersetzt hat. Ferguson verfolgt das Thema Brüder weit zurück ins 18. Jahrhundert und in die Bibel. Spannend wird es immer in der englischen Gegenwart. Es ist nicht leicht, der jüngere Bruder zu sein, schreibt Ferguson, besonders dann, wenn der ältere Bruder ein Überflieger ist. Es hat jedoch den Vorteil, dass man weiß, welche Leistung man zu überbieten hat. Boris Johnsons Oxford-Karriere verlief in vieler Hinsicht glanzvoll, wenn auch nicht im akademischen Sinn. Er bekam die Note gut. Dem kleinen Bruder Joe wurde ein sehr gut zuteil. Und dann schreibt Ferguson noch: Es gibt zwei wirklich großartige Romane, beide aus Schottland, die um die Fehden zwischen Brüdern kreisen. James Hogg's The Private Memoirs and Confessions of a Justified Sinner und Robert Louis Stevensons Der Junker von Ballantrae. Und Literatur ist schließlich Allgemeingut. Allerdings, meint Ferguson, Joe dürfte sie gelesen haben, Boris wahrscheinlich nicht.
Hans von Trotha hat dieses Zitat und andere in den Kulturseiten vom Dienstag gefunden.